Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Jo, 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 kältester Tag des Jahres. Was ist heute?
Kältester Tag des Jahres, gefühlt.
Ja, aber auch ein, es ist wieder ein längerer Tag. Ich habe eben gemerkt, wir nehmen wieder im Hellen auf.
Okay, das könnte auch daran liegen, dass wir 10 Minuten früher anfangen.
Weiß ich nicht, ich habe keine Sonnenuhr da, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die letzten Monate, sagen wir mal die letzten Wochen, häufiger mal im Dunkeln aufgenommen haben. Und man merkt, die Tage werden wieder länger.
Ja. Das stimmt. Plus, wir haben natürlich auch, jetzt ist eh heller, weil wir Schnee haben. Das muss man halt auch sagen. Ne? Das macht ja alles leuchtender und so und schneller.
Hast du auch so eine Brille, die so an der Seite so so ein Schutz noch an der Seite dran ist, damit es nicht so sehr blendet, wenn du mit dem Hund gehst? Oder machst du direkt so auf Ski-Agu mit?
Ja, ich bin Ski-Agu.
Also, ja, mir das jetzt ja auch gespoilert.
Ja, eigentlich kann ich es jetzt ja sagen, ich bin Ski-Agu.
Was mir gerade einfällt, wo wir hier über Sonne und Wetter und so weiter sprechen, wir hätten natürlich jetzt nochmal wissenschaftlich, diese Chance haben wir jetzt leider verpasst, aber ich sag's trotzdem, wir hätten natürlich in jedem Jahr, das wir bis jetzt durchgenommen haben, nochmal gucken können, wie war das Wetter an dem Tag damals? Und da hätten wir nochmal eine riesen Beweiskette für den Klimawandel gehabt. Vielleicht hätten wir da die letzten Zweifler überzeugt. Okay, ich sehe schon, du bist nicht so begeistert von meiner Idee.
Nee, Wetter ist nicht so meins.
Wetter ist halt, wie es ist, wenn man morgens rausguckt, ne?
Ja, eben. Also ist ja so, ich finde halt Wetter ist halt schön, aber heute ist zum Beispiel so ein Tag, da gucke ich raus und denke, draußen ist richtig kalt. So, und dann gehe ich nicht raus, dann bleibe ich lieber drin. Weil ich ja weiß, dass es richtig kalt ist. Und dann ist meine muckelige Couch ist mir dann doch lieber.
Ich habe heute schon eine kleine Tour durch Hamburg gemacht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Warum?
Ja, weil ich habe meine Mutter besucht und bei der kriegst du keinen Parkplatz. Also wenn du dahin fährst, dann musst du eine Stunde einplanen, um einen Parkplatz zu suchen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Da fahre ich lieber mit Bus und Bahn.
Sehr vernünftig.
Außerdem kommt mal ein bisschen in die frische Luft. Da habe ich schon ein paar Schritte hier wieder auf meinem Zähler.
Ja, ich war heute mit dem Hund draußen. Das war auch sehr kalt und erfrischend.
Ja,
und
so. Ja, gut. Ich habe ja keinen Hund. Deswegen muss ich mir andere Anlässe suchen.
Kannst ja so einen Hund mieten, so rent to walk.
Ja, ich könnte noch als Wochenendjob, so nur als Hundesitter, könnte ich mal mit so 10 Hunden durch den Park tollen.
Das ist eine gute Idee. Ja, du hast ja auch nicht weit. Nee. So bei dir um die Ecke ist ja richtig schön.
Eigentlich wäre es gut.
Ja, schön Alsterlauf. Aber jetzt habe ich gedroppt, wo du wohnst.
Oh, ja, naja, Alsterlauf, das kann ja.
Die ersten Fans kommen jetzt.
Das kann ja von bis sein in Hamburg.
Das stimmt. Vom Alstertal in Poppenbüttel bis hin zur Alster, an der Alster.
Ja, ja, ich wohne nämlich eigentlich in 4 Jahreszeiten. Das weiß aber niemand.
Ja, sehr gut. Was passiert diese Woche?
Ja.
Was hat dich maßgeblich beeindruckt diese Woche?
Ach, ich möchte eigentlich nicht habe mich wieder wahnsinnig über die Bahn aufgeregt. Aber es ist so langweilig, glaube ich, es ist jetzt wieder bereit zu treten, dass die Bahn scheiße ist und so. Aber es ist einfach so. Es ist einem zivilisierten G7-Land, wie wir es sind, einfach nicht würdig, wie hier der öffentliche Bahn und Co. organisiert ist. Wobei S- und U-Bahn in den großen Städten irgendwie verhältnismäßig gut funktioniert. Aber die Deutsche Bahn ist einfach wirklich ein absoluter Flachwitz. Ich weiß nicht, ich bin ja gar nicht so into Fußball, aber ich finde gerade so dieses Thema Borussia Dortmund sehr faszinierend, was da so geht oder nicht geht. heute Morgen auch schön hier, ne, wie heißt immer morgens diese Sendung, Doppelpass, diese Diskussionsrunde.
Stimmt.
Ja, ich habe es mal schön gesehen, ging es natürlich auch direkt darum. Ja, ich habe nicht viel Nachrichten und so geguckt. Es ist Münchner Sicherheitskonferenz. Alle wundern sich, dass sie jetzt irgendwie links und rechts von Amerika schon so die Themen um die Ohren gehauen bekommen. Und es ist irgendwie so ein bisschen peinlich, finde ich. Jetzt kommen so Trump und Vance und hauen halt so ihre Sachen raus und die ganzen europäischen Politikerinnen sind so, scheiße, haben wir gar nicht mit gerechnet. Und weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen bescheuert. Und dann kannst du ja mal sagen, was da. ich bin irgendwie ein bisschen nervös wegen der Wahl nächstes Wochenende. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, da kommt irgendwas ganz Bescheuertes bei raus. Und es wird entweder die AfD doch nochmal krass stärker oder es wird 100 Jahre dauern, bis es überhaupt eine Regierung gibt oder so. Ich weiß nicht, ich bin super skeptisch, was das ganze Thema Politik angeht.
Ja, es ist auch echt schwierig, ne?
Ja, es ist schwierig, ja, genau. Aber das ist auch das fast, was mich so mit am meisten, beunruhigt oder was mich auch nervt, einfach, dass mir fällt selber jetzt auch nicht die Lösung ein. Also auch, ich meine nicht, dass ich sie, dass ich sie jetzt irgendwie herbeiführen könnte oder so, aber mir ist gar nicht klar, was eigentlich idealerweise passieren sollte oder halt nicht.
Ja, ich glaube, das Schlimme ist, es gibt kein Ideal. Es gibt, glaube ich, so ein Best-Case-Szenario. Was ist der kleinste anzunehmende Unfall, der passieren kann? Und da bin ich mir halt auch nicht sicher, was ist das kleinste Übel?
Ja, das kleinste, das ist eben genau der Punkt, das ist fast schon das zu sagen. Ich glaube irgendwie, dass das kleinste Übel wahrscheinlich eine Koalition zwischen CDU und SPD wäre. Aber das allein schon auszusprechen ist so, wo du denkst, okay, also wenn das kleinste Übel ist, dann ist irgendwie halt läuft was falsch. Naja. Ja, ach, keine Ahnung. Was ist denn, hast du denn irgendwie noch?
Ja, wir hatten das Kanzlerduell, da habe ich ein bisschen reingeguckt. Das fand ich eher unangenehm.
Ja.
Dann, was haben wir noch? Berlinale ist angefangen.
Ja, sowas ist ja irgendwie, das sowas geht ja völlig an mir vorbei.
Ja, an mir auch. Also außer, dass Kylie Jenner in Berlin ist.
Ach. Wieso erfahre ich das erst jetzt?
weiß ich nicht.
Warte mal, ist Berlinale, ist das nicht Film? Für so einen Filmfilm?
Ja, aber die ist mit irgendeinem Schauspieler zusammen. Ach so. Dann sind sie kurz mal nach Berlin gejettet. Im Flixbus.
Okay, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht noch ein paar Tage geblieben.
Ich bin auch nach Berlin gefahren.
Ja. Ich habe mir Tickets besorgt.
Ja, und ansonsten ist eigentlich gar nicht so. Also doch, es gab wieder einen Anschlag in München diesmal.
Ja, und heute auch schon wieder, ne? In Österreich. Also wobei da war eine, also okay, ist jetzt ein bisschen Halbwissen, da bin ich gar nicht so genau sicher, ob das schon irgendwie als Anschlag in dem Sinne identifiziert wurde.
Ja, also es ist halt so. Es wird halt nicht besser, ne? Also es ist halt so, also man denkt immer so, es kann nicht schlimmer werden und dann wird es doch noch schlimmer. So, und wo ich halt so ein bisschen Angst habe, ist, dass irgendwann so eine Geschichten zum Alltag werden und dann sind sie auch nicht mehr interessant.
Ja, ich glaube, dahin wird es noch ein bisschen dauern, aber es ist halt eben, je mehr, also jede dieser, und ich meine, da muss man ja jetzt ganz Das kann man ja nicht mal jemandem verdenken jetzt, wenn man sagt, also weißt du, wenn jetzt innerhalb von ein paar Wochen mehrere solche Anschläge passieren, wenn Leute dann sagen, so, ich will, dass da jetzt irgendwas passiert, ich will, dass da irgendwas gegen getan wird. Das ist ja ein Impuls, den man sogar nachvollziehen kann. Aber das Problem ist ja, dass dann halt so die falschen, die falschen Forderungen damit verbunden werden. Sowas wie, ja, wir machen jetzt mal alle Grenzen dicht und so. Von daher glaube ich, es wird immer ein Aufregerthema sein, wenn sowas passiert. Aber ja, die Frage ist eben unter anderem, wie wirkt es sich bei Wahlen aus? Und da bin ich halt echt.
Ja, und das ist halt das, was es halt auch so unfassbar kompliziert macht, dass du halt es gibt außer dem gesunden Menschenverstand gibt es halt auch nicht mehr viele Argumente, ne? Also das ist halt so mein Problem, weil was wird, also sie gehen ja auch alle in diese Kerbe rein, sodass halt meiner Meinung nach auch ganz viele Themen einfach komplett ignoriert werden und komplett auch so ausgeschlossen werden, dass die Leute darüber nachdenken, weil alle konzentrieren sich einzig und allein auf diesen Punkt Migration. So, und das fuckt mich halt ab, weil das ist ja nur ein Problem, also vor dem wir stehen. Es gibt da noch ganz viele andere Probleme und die werden so komplett nach hinten gedrängt.
Ja.
Das finde ich halt ärgerlich. So, und wenn ich mir angucke, ich habe, was war das? Ich habe eine Diskussion gesehen und da war Gregor Gysi und ein Typ von der AfD und noch so ein paar andere Leute, ich weiß aber nicht, wo das mehr war, und die haben ein Gutachten erstellen lassen, mit welchem Wahlprogramm sozusagen was mit Deutschland passiert. Also sprich, wenn die Wahlprogramme so umgesetzt werden, dass quasi was dann mit der Wirtschaft in Deutschland passiert. Und dann haben sie halt, hat er halt vorgelesen, so, wenn die AfD das Wahlprogramm, wäre das ein, würde es ein Minus von, keine Ahnung, minus 4, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber irgendwie so minus 4%. CDU, nee, noch irgendwas anderes war davor mit minus 2%, dann minus 0,5%, dann die CDU plus 1,3%. Und die Linke plus 14%. So, ne? Aber so, und er hat jetzt nicht gesagt, wählt alle die Linke, sondern einfach nur, er wollte damit eigentlich nur sagen, dass dieses Wahlprogramm, was die vorhaben, was das eigentlich mit all den Konsequenzen sozusagen bedeuten würde für Deutschland. Und das fand ich ganz interessant, weil das ist ja was, die versprechen alle so viele Sachen, was alles geändert wird, wo alles was geändert wird, und das wird uns richtig nach vorne bringen. Das versteht schon gar keiner mehr.
Ja.
Weil alle stellen die große Frage, wovon wird das bezahlt? Und dann sagen alle das Gleiche, ja, wir nehmen hier was weg, wir nehmen da was weg und das kommt dann da rein und dann geht's ab. So, also insofern, es ist so kompliziert. Und ich fand noch nie, das ist jetzt meine, wievielte Wahl ist das jetzt? Ich glaube meine siebte oder achte Wahl. Ist das in meinem Leben, also Bundestagswahl. Und dieses Jahr ist das wirklich, also jetzt ist es für mich die schwierigste Wahl überhaupt.
Ja, finde ich auch.
Naja. Also weil wirklich, und das, was mich, das haben wir aber auch schon ein paar Mal gesagt, was mich so abfuckt ist, du suchst nicht, wer ist die beste Partei für mich oder wer ist der beste Kandidat für mich, sondern wer ist der am wenigsten beste Kandidat für mich und die schlechteste Partei für mich. Und das finde ich halt so krass, dass du halt nicht wählst, sondern du wählst nach dem Ausschlussverfahren.
Ja.
Und ich glaube, da muss man halt einfach mal ansetzen, dass man mal wieder anfängt, Politik fürs Volk zu machen. Ich kann mir aber auch vorstellen, und das ist nämlich das, was mir denn so mindblowing eingefallen ist, vielleicht ist es auch einfach so, dass es zu viele Themen gibt.
Ja, wobei, ich weiß gar nicht. Also hat sich das wirklich so krass geändert? Ich meine, es gab ja immer schon viele Dinge, um die sich die Politik kümmern musste.
Ja, aber ich glaube, es ist jetzt so, dass es halt zu viele, guck mal, es gibt Umweltschutz, es gibt Transportwesen, also, ne, so, dann gibt es Migration, Wirtschaft, Arbeitslosigkeit. Es gibt so viele Themen auf einmal und jeder versucht alles zu lösen, was auch sein Job ist, aber richtig nervig.
Ja. Ja, es ist wirklich wahnsinnig frustrierend, gerade finde ich.
Deswegen auswandern nach Schweden und den guten Mann lassen, oder wie das heißt.
Einfach hängen lassen mal.
Einfach mal hängen lassen, hang loose sozusagen.
Ach man.
Naja. Ich würde sagen, statt Verdruss gibt es jetzt lustig, fröhlich 1991. Kannst du dich noch daran erinnern, was war 1991 so, aus deiner Erinnerung heraus?
Boah, das, also konkrete Sachen, glaube ich, würden mir jetzt nicht wirklich einfallen. Ich weiß nur, dass, also die 90er waren ja so das Jahr, also es waren ja so mein Jahrzehnt, würde ich mal sagen.
Ja.
Ne, also wo man so, ja, weiß ich auch nicht, wo du halt so langsam erwachsen geworden bist. Das war eine sehr prägende Zeit. Aber mir würden jetzt aus 91 nicht spontan irgendwie konkrete Themen oder Ereignisse einfallen.
Ich überlege auch gerade 1991. Nö, fällt mir auch nichts ein.
Naja, also wenn wir jetzt ein paar Sachen hören,
stimmt.
Wird einem bestimmt wieder bewusst, aber
wahrscheinlich wieder der Blumenname. Den kennt ja, da wird es wieder so ein Bam, ja stimmt, das war damals. So. 1991. Der diesjährige Name der Orchidee des Jahres wäre ein perfekter Alias-Name für Viagra. Das kleine Knabenkraut aus der Gattung der Hundswurze bekam diesmal die Ehre. Während beim Wort des Jahres noch immer die frische Wiedervereinigung spürbar war, die neuen Bundesländer. Aber was ging 1991 eigentlich noch so? Am 17. Januar 1991 wurde Helmut Kohl vom ersten gesamtdeutschen Bundestag wiedergewählt, quasi der Chancellor 2.0, genannt der Kanzler der Einheit, war damit offiziell weiter am Drücker, nachdem Deutschland gerade erst wieder vereinigt worden war. Seine Lieblingsspeise, die Pfälzer Spezialität Saumagen, liebte Kohl so sehr, dass er ihn sogar Staatsgästen wie Margaret Thatcher servierte.
Und die hat bestimmt richtig abgekratzt. 16 Jahre
Kohl.
Was? Die hat bestimmt richtig abgekotzt.
Nee, glaube ich nicht, weil die essen ja selber so eine.
Ja, wo, ja, so, stimmt.
So bei komische
Saumagen,
Sachen.
Saumagen, Alter, was.
Ja, ja.
Es klingt also auf jeden Fall sehr ekelig.
Ja, ja.
Ja, gut, Kohl ist ja dann, glaube ich, auch. Ich meine, er war ja bis Ende der 90er. Also hat er einfach dann die kompletten 90er. Hat er ja durchgezogen, ne? Würde ich sagen.
Ja.
Ja, ich finde es krass, dass man, also wenn man jetzt nochmal hört, die neuen Bundesländer, also jetzt mittlerweile hört man es seltener, aber bis so vor 3-4 Jahren hat man ja immer noch von den neuen Bundesländern gesprochen, ne? Die neuen und die alten Bundesländer.
Stimmt.
Das zeigt, wie, also jetzt auch irgendwie so 30 Jahre oder noch mehr später, ist das irgendwie immer noch so in den Köpfen drin, dieses Ost- und West-Ding.
Stimmt. Oder in Osten sagen. Ich fahre in Osten.
Ja.
Was ich halt so krass finde, weil du sagst ja auch nicht, wenn du von Hamburg nach Köln fährst, dass du in Westen fährst.
Nee, ich würde das jetzt nicht sagen, aber das kann ich noch eher fast verstehen, weil es ja schon, es gibt ja schon einfach bestimmte Regionen, also so der Süden von Deutschland oder so, ne? Allein dadurch, dass es halt dann irgendwann in die Nähe der Alpen kommt und so.
Aber dann sagt man doch, ich fahre nach München oder ich fahre nach Stuttgart oder ich fahre nach Straubing oder was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sagt, ne, ich fahre in den Osten, nach Dresden. Oder ich fahre in den Osten nach Leipzig oder nach Jena oder wo auch immer. Und ich finde halt, das ist auch noch ein Überbleibsel aus dieser Zeit, 90, 91 bis 2000 wahrscheinlich, dass man das noch als etwas Hervorhebenswürdiges sieht. Also gar nicht mal negativ so, sondern einfach nur, ja, ich fahre in den Osten.
Ja. Ja.
Weil ich habe noch nie, zu mich hören sagen, wenn ich nach Hamburg fahre, dass ich gesagt, also, und da ist es ja wirklich so, dass ich von Berlin nach Hamburg fahre und dann sage, und jemand sagt so, ja, wo fährst du hin? Ja, im Westen.
Ja, oder so, im Norden. Naja, da, ja, weiß ich nicht. Ja, Hamburg ist ja im Norden, ne? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde es jetzt zu sagen, man fährt in Osten oder halt in, so, wo machst du Urlaub? Ja, im Norden, an der Ostsee oder so. Das finde ich jetzt nicht, ich meine nur, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das finde ich nicht so ab.
Nee, schlimm finde ich es auch nicht, aber ich glaube, es ist trotzdem.
Beim Osten sagt man es also, häufiger auf jeden Fall.
Ja, ja.
Das stimmt.
Man hört ja auch sehr oft, ja, der Osten hat so und so abgestimmt oder im Osten ist das und das und das und da sind immer die alten Bundesländer mit.
Ja, ja. Ja, es ist aber auch krass. Also ich kriege das jetzt überhaupt gar nicht mehr irgendwie inhaltlich zusammen, aber es gibt halt definitiv auch dieses Phänomen, da haben wir uns, also wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, jetzt so über den Osten als, ne, weil da eben viele politische Dinge anders sind, die AfD ist da besonders stark und es hat aber alles Gründe. Ich habe mal so einen Podcast gehört, wo das ziemlich gut erklärt war eigentlich, also ohne das jetzt recht zu fertigen, aber es sind eben so bestimmte Dinge in der Wiedervereinigung halt auch echt falsch gemacht worden, wo man die Leute nicht mitgenommen hat, wie das immer so schön heißt, oder
abgeholt.
Ja, genau. Die hat man nämlich nicht abgeholt, sondern die hat man einfach gesagt, hier sind eure 100 Euro.
Da haben wir einfach gesagt, so, wir haben es geschafft, freut euch jetzt und seid dankbar.
Ja, und man ist darüber gefahren und hat denen halt alles weggenommen. So, also jetzt mal sehr verkürzt gesagt. Ja. Und das hat sich dann so über zwei Generationen, hat sich diese Erfahrung halt auch immer noch so weitergetragen. Das unterschätzt man, was das für eine krasse Auswirkung hat. Weil eigentlich müsste man ja denken, jetzt mittlerweile gibt es ja genug Leute, die in der Zeit geboren wurden, weißt du, wo es gar kein, also wo es halt gar kein geteiltes Deutschland mehr gab. Ist ja für viel mehr Leute heute Normalität eigentlich. Aber es wird so innerhalb der Familien und innerhalb von so, weiß ich nicht, Dorfgemeinschaften oder so, werden aber halt so Erfahrungen so weitergetragen, wenn es was Negatives war.
Ja, ja. Naja. Naja, der Kohl, der Helmut. Ja,
der war schuld.
Ja. Am 2. Juni 1991 war es soweit. Der ICE nahm offiziell seinen fahrplanmäßigen Betrieb auf. Endlich konnte man von Hamburg nach München reisen, ohne dafür mehrere Tage- und Nachtwechsel mitzuerleben. Von Hamburg-Altona nach München ging es jetzt auf einmal in sagenhaften 5 Stunden und 53 Minuten. Fun Fact, bei der Jungfernfahrt standen Schaulustige mit Transparenten an den Gleisen. Ein Schild in Göttingen trug die prophetischen Worte, gute Fahrt, aber pünktlich bleiben. Spoiler, hat nicht immer geklappt.
Ja,
ICE, kann ich mich noch dran, also ich mag keinen Zug fahren, wegen der ganzen Menschen da und dass man nicht weg kann. Aber es gab früher einen Zug zwischen Hamburg und Köln. Und der war, glaube ich, der hat 3,5 Stunden gebraucht. Das war krass. Der hat, glaube ich, auch nur einmal gehalten in Hannover oder wo auch immer. Geil.
Es gab aber sehr lange gar keine ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Köln.
Das weiß ich.
Und nicht. Auch heutzutage, ehrlich gesagt, ist, weil ich habe es jetzt gerade nachgeguckt, weil ich muss ja zufälligerweise nächste Woche noch von Hamburg nach Köln. Auch die ICE-Verbindung ist unwesentlich schneller nur. Es ist ein bisschen komisch gelöst zwischen Hamburg und Köln. Es hat aber, glaube ich, auch mit dem Zustand der Gleise zu tun, weil der ICE da einfach nicht so schnell fahren kann.
Und man muss auch sagen, Hamburg-Köln ist eine gute Autofahrtstrecke, finde ich.
Eigentlich schon, ja.
Also man fährt ja, ich glaube, wie lange fährt man? 3,5, 4 Stunden?
Ja, kommt ein bisschen auf Verkehr, ne? Aber ja, so knapp 4 Stunden.
Ja, das ist doch eine gute Strecke.
Ja. Ja, ach, keine Ahnung, ey. Ich habe ja schon vorhin, also ich, ist ja so eine Hassliebe mit der Bahn. Eigentlich finde ich, aus mehreren Gründen, nicht zuletzt auch aus ökologischen Gründen, bin ich eigentlich fürs Bahnfahren, aber die Deutsche Bahn macht es einem wirklich schwer.
Ja.
Und
man muss sie lieben, um sie zu ertragen.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, ein ICE, damals war das, glaube ich, irgendwie eine krasse Erfindung. Ich finde es ja irgendwie immer noch schade, dass wir den Transrapid nicht weiterverfolgt haben. Also dafür gibt es jetzt in China irgendwie so Magnetschwebebahnen. Aber das war eigentlich auch ein geiles Ding.
Und welche richtig krass sein sollen, sind die in Japan, die Shinkansen oder wie die heißen. Die halt 300 km/h fahren und richtig schnell sind und so. Und immer pünktlich. Und ich glaube, wird man aber auch geköpft, wenn man zu spät kommt als Schaffner.
Irgendwie so. Oder man muss sich selber mit so einem Samurai-Messer den Bauch aufschlitzen.
Man muss Harakiri am Bahnhof machen. so eine Harakiri-Box.
Ja, keine Ahnung. Ich kann mich irren, aber auch der ICE damals war, glaube ich, so eine sehr deutsche Konstruktion. Also es ist jetzt, wie häufig bei mir, gefährliches Halbwissen. Aber die Franzosen haben ja auch parallel diesen TGV, ne, diesen Hochgeschwindigkeitszug, entwickelt. Und da gibt's technisch so ein paar Sachen, die irgendwie geiler gelöst haben. Aber die Deutschen waren wieder so, dass man gesagt hat, nee, wir nehmen nicht das, was irgendwo anders schon geil funktioniert, sondern wir basteln uns selber was zusammen. Und dann hat's aber an manchen Stellen hinterher nicht so geil funktioniert.
Ja, aber das verstehe ich sowieso nicht, warum man nicht zum Beispiel für Gesamteuropa dieselben Züge baut. Es wäre so einfach. Wenn alle, es wäre so einfach.
Ja, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr.
Daran werden wir arbeiten, das wird die Zukunft. Ich rufe gleich mal die Ursel an, dass sie das mal anleiern soll.
Ich meine, es ist ein Wunder, dass sie das bei Airbus hinbekommen haben. Aber so müsste das eigentlich... So müsste man das eigentlich.
Aber es wäre ja so smart.
Ja.
Wenn man einfach sagt, so, okay, wir entwickeln jetzt einen europäischen Zug, Hochgeschwindigkeitszug, und alle, die bisher an den normalen Zügen gearbeitet haben, bauen alle denselben Zug. Das heißt, nie wieder Ersatzteilmangel, nie wieder irgendwas.
Ja. Ja. Was ich geil finde, was jetzt mittlerweile wieder ein bisschen mehr irgendwie in Mode kommt, sind Nachtzüge. So, du fährst abends.
Habe ich auch von gehört. Los, ja, habe ich auch von gehört.
Du legst dich einfach, mietest dir so ein Abteil, legst dir hin, pennst und wachst am nächsten Morgen auf und bist da. Das finde ich eigentlich ein geiles Konzept, aber es ist schweineteuer.
Ja, aber meine Sozialphobie sagt mir auch, das muss ganz schlimm sein, weil ich würde die ganze Nacht da liegen und überlegen, wer hat da vorher gelegen und was hat er gemacht.
Ja, aber fragst du dich das im Hotel nicht?
Nee, aus welchem Grund auch immer, nein. aber beim Zug, glaube ich, würde das so sein. Also, weil ich glaube halt, aber auch das liegt daran, beim Hotel gehe ich davon aus, dass sie das natürlich, weil es ihr Daily Business ist, aber bei der Bahn, nee. Da ist das, glaube ich, so eine Generalverurteilung der Deutschen Bahn.
Ja.
Aber ich werde das mal ausprobieren.
Ja, also ich hatte mal so ein bisschen recherchiert, irgendwie, man kann zum Beispiel auch halt nach Stockholm und ich glaube auch irgendwo nach Norwegen oder so im Nachtzug fahren, aber das ist echt teuer. Also das Fliegen wirklich viel günstiger. Und dann denke ich mir auch schon wieder so, weiß nicht. Naja.
Aber ist bestimmt auch eine Reise wert.
Ja, ich glaube auch. Also, vielleicht irgendwann, wenn ich meine Rente bin oder so.
So, am 20. Juni 1991 fällte der Bundestag eine der emotionalsten Entscheidungen der Nachwendezeit. Der Regierungssitz sollte von Bonn nach Berlin verlegt werden. Knapp ging es mit 338 Stimmen zu 320 Stimmen. Die Bonner heulten, die Berliner jubelten und manche Politiker dachten insgesamt, ach nö, da müssen wir ja wirklich umziehen. Fun Fact, die Entscheidung war zwar 1991 gefallen, aber typisch deutsch zog sich der Umzug bis 1999. Immerhin, das Reichstagsgebäude kam mit Sir Norman Fosters Glaskuppel als ein stylisches Upgrade und Angela Merkel später die schönste Büroausblick Deutschlands. Ja, kann ich mich aber noch dran erinnern. Das war ein Riesenthema, dass die alle gesagt haben, so, wir wollen nicht weg, wir wollen in Bonn bleiben, Bonn.
Ja, aber überleg mal, das hier wäre anders entschieden worden. Also ich meine, man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber überleg mal, Berlin wäre jetzt nicht die Hauptstadt. In Berlin wäre nicht dieser ganze so mit Kanzleramt und so. Was, dann wäre Berlin voll das Moloch. Weil dadurch, dass da die Regierung, also dass da halt einfach die ganzen Ministerien und so sind, glaube ich, wird die Stadt schon ganz schön gepampert auch.
Definitiv. Also und künstlich schön gehalten.
Ja, ja. Schon. Ja. Aber ey, ich meine, also, es wäre unmöglich gewesen, das alles in Bonn zu lassen.
Ich glaube, ich war einmal in meinem Leben in Bonn.
Ach, Bonn ist ganz schön eigentlich, finde ich. Aber ja, ach nee, das ist schon gut so. Also Berlin muss schon die Hauptstadt sein. Ist ja auch wirklich die einzige Metropole, die wir so in Deutschland haben, die irgendwie auch international relevant ist.
Ja.
Von daher ist das schon ganz gut. Aber wohnen will ich nach wie vor in Berlin nicht. Also.
Das verstehe ich. Am 6. August 1991 klickte die Zukunft auf Enter. Tim Berners-Lee veröffentlichte die erste Webseite der Welt und legte damit den Grundstein für das World Wide Web. Die Seite, ein schlichter Text über das WWW selbst. Kein Katzenvideo, keine Memes, kein You won't believe what happened next. Fun Fact, niemand interessierte sich am Anfang dafür. Berners-Lee musste Kollegen förmlich anbetteln, seine revolutionäre Erfindung zu nutzen. Heute gibt es weltweit über 1,5 Milliarden Webseiten, darunter auch immer noch welche, die so aussehen, als wären sie immer noch von 1991.
Ja, das checke ich nicht, wie man heutzutage noch so eine Website haben kann, die, naja, also mir fällt jetzt keiner ein, aber es gibt ja immer noch so... Naja, weiß ich nicht, wenn man so eine Arztpraxis oder sowas sucht, dann denkst du dir so, Alter, ey, setz da doch mal bitte irgendjemanden dran. Irgendwer von euch wird doch ein Kind in der Schule haben, der mit WordPress umgehen kann.
Genau, nee, das sind aber irgendwelche so, die sich Magic's Webpage Maker gekauft haben und dann so die klassischen Dinge der 80er Jahre einfach mal aufgreifen.
Ja, glaube ich auch.
Webseiten, also ich wollte das mal lernen, aber ich habe es nie gerafft.
Ja, ich habe ja tatsächlich so eine Multimedia-Producer, also so ein Studium, nannte sich das, war aber eigentlich kein richtiges Studium, gemacht. Da ging es aber nicht so viel um Websites, wobei also schon auch damals noch mit Flash und so, was ja auch heute nicht mehr so angesagt ist. Ja, deswegen, ich kann das so ein ganz kleines bisschen, aber nicht, auch nicht wirklich. Aber gut, ey, ich meine, hallo, was wäre die Welt ohne Internet und Websites? Also,
ja, was würden wir heute machen? Ja.
Nix.
Ohne Internet würde gar nichts gehen.
Wir würden, weiß ich nicht, irgendwo Kartoffeln anbauen oder so.
Ja, oder so.
Irgendwas in diese Richtung. Irgendwas Handwerkliches machen.
Würde Malefiz spielen.
Ich glaube, ich wäre vielleicht Tischler geworden oder so. Nee, ich glaube, ich wäre Koch. Ich glaube, ich wäre Koch geworden.
Ich wäre gern so Schnitzer geworden.
Schnitzer?
Schnitzer, ja.
Also, Schnitzen und so?
Ja, sowas.
Mhm. Aber kannst du auch als Hobby mal machen.
Nee, ich lerne jetzt schon Spanisch, das reicht mir.
Jetzt ja, Schnitzen lernen geht auch nicht per App. Das ist das Problem.
Nee, eben. Ich brauche ja eine App dafür und deswegen Schnitzen. Nein, Spanisch. Ja. So, mit Nevermind veröffentlichte Nirvana das Album, das nicht nur die Musiklandschaft, sondern eine ganze Generation veränderte. Smells Like Teen Spirit war plötzlich überall, obwohl Kurt Cobain den Song hasste. Er verglich ihn mal mit einem billigen Pixie-Abklatsch. Ironie des Schicksals, genau das machte ihn zur Hymne der 90er. Fun Fact, das berühmte Baby auf dem Cover, Spencer Elden, verklagte später die Band wegen Kinderpornografie, er hat verloren.
Ja, das ist ein Schwachsinn, ey. Ja.
Ich habe immer gedacht, das heißt Smells Like Teen Spirit, bis ich irgendwann mal gesehen habe, okay, da ist noch ein E.
Ja, also war damals auf jeden Fall ich bin so ein bisschen daran vorbeigeschrammt. Das war ja immer noch in meiner krassen Hip-Hop-Zeit, aber das war auch so eine Zeit, wo es schon so Crossover-Projekte gab von irgendwie Hip-Hop-Bands mit irgendwie so, ja, ich weiß nicht, Rock- oder Metal-Bands. Von daher habe ich das schon, also ich habe dann auch so Sachen gehört wie Red Hot Chili Peppers und so. Ich war jetzt generell nicht so derbe in diesem Grunge-Ding so drin, aber Nirvana fand ich schon damals auch cool. Auch dann später so mit diesem MTV Unplugged-Auftritt, den die dann gemacht haben und so. Da hat man ja auch alles immer das, was ich auf MTV reingezogen. Schon ein krasses Album, kann man heute auch immer noch gut hören.
Ja, also ich würde sagen, All-Time-Klassiker.
Ja, und leider, ne? Ist er ja dann auch.
Leider gehört er zu dem Club der 27er. Ja,
stimmt.
Bitter. Bitter, sage ich immer, ne? Bitter einfach. So. Ah, das ist cool. Halb Russland rastete aus, als Metallica, AC/DC und Co. in Moskau vor geschätzten 500.000 Leuten die Monsters of Rock Bühne zerlegten. Die Sowjetunion war gerade am Zerbröseln und Hardrock wurde quasi über diesen Tag zum Soundtrack der Revolution. Lars Ulrich sagte später, es war das beste Konzert, das Metallica je spielte. Vermutlich auch, weil sowjetische Soldaten plötzlich selber anfingen zu moschen. ja. Habe ich schon mal, also es gibt ein Interview, wo die Band darüber spricht. Das soll ja richtig krass gewesen sein, weil die es überhaupt nicht gerafft haben, was da überhaupt eigentlich passiert. Und
ja, das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Also das kenne ich tatsächlich nur aus dem, also Geschichtsunterricht im Sinne von irgendwie dann später mal bei YouTube gesehen und so. Also ich kenne diese Bilder, wo die davor so eine gefühlt, du denkst, da steht so halb Russland irgendwie vor der Bühne, weil es einfach so viele Leute sind.
Ja.
Aber ja, damals habe ich das irgendwie gar nicht mitbekommen. Weil ich kann mich
ich auch nicht. Und was sie erzählt haben, war halt voll krass, dass sie halt, die selbst die Russen wussten nicht, was da passiert. Und dann sind sie mit Helikoptern über dieser Menge so auf also auf Augenhöhe geflogen, weil sie dachten, damit könnten sie das alles kontrollieren und irgendwie dann nach einer halben Stunde fingen dann die russischen Soldaten an, auch an zu tanzen und so. Und ja, es soll krass sein. Ich meine, 500.000 Leute, das ist so, ich glaube, das ist so viel wie bei der EM oder WM hier in Deutschland war ja auch die nicht unter den Linden, sondern die andere Straße zur Siegessäule, das war ja Fanmeile und die war ja auch komplett voll. Das heißt, die Hintersten haben definitiv nichts mehr gesehen. aber es muss richtig krass gewesen sein.
Ja. Ja, also, ja, gut. Krasses Ereignis, aber wir waren nicht dabei.
Nee. Aber man muss einfach sagen, David Hasselhoff hat Deutschland vereint. Und Metallica hat die Sowjetunion.
Ja, kurz noch Udo Lindenberg, ne? Der war in der DDR.
Der war in der DDR. Also insofern, und dann für internationale Sachen war Metallica zuständig. Ja. Deutsch, Udo Lindenberg und David Hasselhoff. Stimmt. So, 1991 fiel in Deutschland etwas aus, das eigentlich als unerschütterlich galt. Der Karneval. Wegen des Golfkriegs verzichteten die Jecken auf ihre fünfte Jahreszeit. Besonders hart traf es Köln, Mainz und Düsseldorf. Städte, in denen nicht feiern ungefähr so wahrscheinlich ist wie Kölsch in Bayern oder Berlin oder irgendwo, was nicht in Köln ist. Ja, Karneval kann ich gar nicht so sagen. Kann man meiner Meinung nach nicht, aber ich kann damit gar nichts anfangen.
Ja, ich auch nicht. Und es also ich kann mir vorstellen, dass es ein Riesenskandal gewesen ist, dass es da ausgefallen ist oder ich weiß gar nicht, wer entscheidet das?
Die Karnevalskönige. Es gibt auch diese Prinzregenten und sowas alles von den Karnevalsvereinen.
Ja, also
da gibt es bestimmt einen Karnevalskaiser, der sagt, so, heute keine Kamelle, lass mal ausfallen.
Ja. Ja, also ich meine, es war wahrscheinlich angemessen, weil Krieg und so. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ey, wenn man das mit heute vergleicht, also dann hätte man vielleicht wegen des Ukraine-Kriegs.
Müsste man eigentlich alles ausfallen lassen.
Ja, dann dürfte ja eigentlich gar nichts mehr stattfinden.
Ja.
Also, naja, aber ist jetzt die Frage, ne, ist das gut oder schlecht? Also eigentlich ja eher schlecht, weil das heißt, man hat sich dran gewöhnt. Es ist normaler geworden, Weil ich meine, wir hatten doch damals mit dem Irakkrieg gar nichts zu tun. Oder? Da war doch, da wir hatten, waren dort.
Nö, war eigentlich nichts zu tun, aber es war, ich glaube, es war nicht der erste Krieg seit langem. War ja irgendwie immer Krieg, aber keine Ahnung, warum das so besonders war. Ich glaube, weil auch die Deutschen das erste Mal wieder, wenn ich mich dran erinnere, dort sozusagen im Zuge der NATO, sind sie da nicht auch hingeflogen?
Nee, eben genau nicht, dachte ich.
Doch, ich glaube, ja. Ich glaube, die waren im Irakkrieg.
Ja. Ah, okay, müssen wir jetzt nochmal Fakten, gucken wir im Faktencheck nach. Vielleicht war es aber auch, weil es wegen der, es war ja kurz nach der Wiedervereinigung. Und ich glaube, es gab ja schon gerade innerhalb von Europa so ein bisschen auch, also haben Leute so ein bisschen argwöhnisch geguckt, von wegen so, ja, Deutschland ist jetzt wieder so groß und so. Vielleicht wollte man auch da so ganz auf politisch korrekt machen und, weißt du?
Ja,
so.
Kann auch sein. Wir werden es nie rauskriegen. Nee. Es wird einfach so, wie das Kennedy-Attentat einfach nie gelöst werden, ja. Warum es kein Karneval gab. 8 Songs standen im Laufe 1991 auf Platz 1 der deutschen Charts, darunter so Knaller wie Sadness Part 2 von Enigma, Beinhard von Torfrock und Joyride von Roxette. Aber ganze 11 Wochen lang wehte der Wind of Change von Scorpions durch unsere Ohren, wurde dann schließlich in den letzten Zügen des Sommers von Bacardi Feeling abgelöst. Dann knödelte sich noch Bryan Adams mit Everything I Do It For You an die Chartspitze, bevor Salt and Pepper fanden, dass es Zeit ist für Let's Talk About Sex. Oh, ganz schwierig.
Also, ich habe letztes Mal.
Wobei, Enigma fand ich geil.
Oh, nee.
Doch, das fand ich richtig gut. Das war so, dieses mit den Chören und so, das fand ich schon ziemlich geil.
Nee, das hat mich immer zu sehr an Kirche erinnert. Ich wollte auch mit der Kirche.
Stimmt. Aber ich fand's cool. Und Salt and Pepper fand ich nicht mehr cool. Ich fand die cool vor Let's Talk About Sex, als sie halt noch so oldschool waren.
Ja, ey, ich überlege auch gerade, weil ich hatte letztes Mal hatten wir ja auch schon da diese Songs, da war auch schon irgendwie nur Müll dabei. Eigentlich sagt man doch immer so, die 90er waren so ein geiles Jahrzehnt.
Nee, die 80er.
Ja, aber die 80er. 90er auch.
Nein.
Och. Ich glaube nicht. Guck mal, da war zum Beispiel Nirvana.
Ja, Nirvana. Aber ja. Ich sag mal so, in Deutschland kann man jetzt nicht sagen, dass die Deutschen geilen Musikgeschmack hatten, weil alleine Beinhard von Torfrock schwierig.
Ja, also wobei, Torfrock hat schon auch ein paar echt lustige Songs, finde ich.
Ja.
Die kennt man jetzt nicht so. Aber.
Sie haben ganz kostbare Perlen, die noch nicht jeder entdeckt hat. Aber
nein, ich meine so Beinhard von Torfrock.
Beinhard ist richtig Arsch.
Ja, das Lied ist auch einfach nervig, finde ich.
Ja, genau.
Ja, genau. Aber hier so, Presslufthammer.
Roxette fand ich auch. War okay, aber ich fand die Sängerin eher cool.
Nee, fand ich immer scheiße.
So Wind of Change habe ich gehasst.
Ja, auch scheiße. Alles.
Bacardi Feelings fand ich ganz lustig.
Ja, aber auch eigentlich scheiße. Also.
Ja, und Bryan Adams verbinde ich immer, ist das nicht, das ist doch der Titelsong von dem Robin Hood Film mit Kevin Costner. Ja, nee, kein Bock drauf. Also ja, musikalisch, nee. Nee,
irgendwie keine, obwohl. Es kam aber bestimmt.
Aber viele Alben haben sich ja auch erst später zu Perlen der Musikgeschichte.
Nachdem Alex Christensen sie geremixt hat.
So, ja, siehst du, genau, das meine ich nämlich. Also wenn du zum Beispiel mal guckst, 1991, die Alben, die 1991 rausgekommen sind, ne? Das sind richtig krasse Alben. Da kannst du sehen, wie schlimm der Musikgeschmack der Deutschen ist. Also, ich habe eingegeben nur Top-Alben 1991. Out of Time, R.E.M. Metallica, das schwarze Album. Nevermind, Nirvana. Use Your Illusion One, das blaue Album von Guns N' Roses. Mama Said von Lenny Kravitz. Und hier, und das verstehe ich überhaupt nicht, The White Room von KLF. Kennst du das noch? Das fand ich richtig geil. Und De La Soul. De La Soul Is Dead, das erste Album von De La Soul kam da raus. Achtung Baby von U2. Blood Sugar Sex Magik, Red Hot Chili Peppers. Und da siehst du, und dann hier, Blue Lines von Massive Attack.
Auch geil.
Und die Deutschen finden Beinhard wie ein Rocker geil.
Ja. Ja, dann.
Alter, Ten von Pearl Jam ist da rausgekommen. Dangerous Michael Jackson.
Ja, das fand ich nicht so geil. Das Album finde ich bis heute nicht so cool. Da gibt's so
zwei. Ja, aber sind so drei, vier geile Lieder drauf. Genau. Alter, und Diamonds and Pearls von Prince. Ja,
das ist absoluter.
Ey, wie kann das sein?
Brett.
Dann das beste Live-Album, was je gemacht worden ist, und Every Street von Dire Straits. Ey, Mann. Ich schäme mich für 1991. Die Charts.
Was wollte ich sagen? Pearl Jam. Die hatte ich völlig verdrängt und ich habe vor ein paar Wochen durch Zufall irgendwie bei Spotify so eine, weiß nicht, so Best of MTV Unplugged und da waren auch so ein paar Songs von denen dabei. Pearl Jam war auch geil.
Ja, Pearl Jam 10 ist sowieso das geilste Album mit dem besten Song Garden. Beste Lied überhaupt. Ja.
Ja.
Naja, ich bin enttäuscht von 1991.
Wir sollten doch nochmal eine Radioshow machen.
Das wäre, da hätte ich richtig Bock drauf. Also, liebe Radiosender, wenn ihr wirklich...
Nein, ey, wieso Radiosender? Wir machen das auf Twitch. Aber und zwar ohne Kamera. Also wir machen halt, weißt du, wir machen wirklich einfach wieder...
Aber darf man Musik... Nee, darf man müssen es auf YouTube machen, glaube ich.
Ja, man muss es... aber ist es nicht irgendwie so, dass du es, wenn du es im Livestream, ist es kein Problem, du darfst es nur nicht als VOD hinterher... Weiß nicht, irgendwie so?
Ah,
Mann. Recherchieren wir
das. Nee, ist es nicht. Wir recherchieren das und dann gibt es den Radio. Ansonsten, liebe Radiosender, wenn ihr die beiden Opas aus der Muppet Show haben wollt, bei euch im Programm, wir sind bereit. So, mit Sonic the Hedgehog brachte Sega am 23. Juni 1991 die Antwort auf Nintendos Mario. Der blaue Igel mit den roten Sneakers war schnell, frech und ein Symbol für die Coolness der 90er. Das Spiel machte das Mega Drive Genesis in den USA zum ernsthaften Konkurrent für das Super Nintendo. Fun Fact, Sonic war ursprünglich als Gitarre spielender Rockstar mit Menschenfreunden konzipiert. Glücklicherweise wurde das Konzept geändert, sonst wäre der Igel heute vermutlich nur eine Fußnote in der Gaming-Geschichte. Ja, Sonic fand ich cool. Das mochte ich gerne.
Nee, konnte ich nicht.
Aber du hattest keinen Sega Mega
Drive, deswegen weißt du das nicht. Das Thema leider, da muss ich irgendwie passen.
Ja, beim nächsten wirst du auch passen. Ich dachte, wir skippen das, aber wirst du auch mal. Mit The Legend of Zelda, A Link to the Past, veröffentlichte Nintendo am 21. November 1991 den vielleicht wichtigsten Teil der Reihe. Es führte das Master Schwert ein, das Konzept der parallelen Welten und viele Gameplay-Elemente, die bis heute jedes Zelda prägen. Während Zelda 1 revolutionär und Zelda 2, sagen wir mal, experimentell war, definierte A Link to the Past die Blaupause für alle zukünftigen Teile. Ursprünglich sollte Link die Fähigkeit haben, mit seinem Schwert in alle 8 Richtungen zu schlagen, aber das war damals technisch zu komplex. Okay, oh, schade. Das hätte man das damals schon gekonnt.
Warte mal, alle 8 Richtungen?
Ach so, schräg. Ja, also in jede Richtung schlagen zu können. Oben, unten, seitwärts, diagonal.
Ja. Schade.
Schade, hätte das gekonnt, hättest du das auch gespielt.
Nee, hätte ich auch nicht. Weil ich hatte ja halt diese Konsolen nicht. Ich hatte auch niemanden, die sie mir gekauft hätte. Und ich selber hatte wahrscheinlich nicht genug Kohle. Und das hat mich wirklich auch nicht interessiert. Ich war, ich habe halt am PC gedaddelt, wenn überhaupt.
Ja, ich war immer Couch.
Aber es geht mir, also gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich damals das nicht... dass ich damals sozusagen nicht in dieses Thema eingestiegen bin, aber auch sowas wie Sonic oder so, also auch wenn ich das jetzt heute spielen würde, das bockt mich gar nicht.
Aber hattest du nie das Bedürfnis, auf der Couch rumzugammeln, während du Videospiele spielst?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, weil das ist für mich tatsächlich, finde ich das halt am coolsten, gerade bei Spielen, die so länger sind. Also die länger dauern, die jetzt nicht Strategiespiele, aber so, keine Ahnung, sowas wie Uncharted oder so. Das auf der oder Assassin's Creed, bestes Beispiel dafür. Weil da kannst du halt auch schon mal 5-6 Stunden drin verlieren. Das auf der Couch, mega geil.
Ja, also ich glaube,
da hätte ich gar keinen Bock am Rechner so lange zu sitzen.
Das einzige Spiel, was ich wirklich so also was ich wirklich viel dann auch an der Konsole und dann natürlich auch irgendwie mal auf dem Sofa oder so gespielt habe, war dann
Tetris.
Nee, war dann irgendwann GTA.
Ah, okay.
Also, ja. Ich weiß auch nicht. Das, irgendwas ist da bei mir nicht.
Naja, bist halt irgendwann mal falsch abgebogen und dann ist das halt so. Ist okay. Aber sie ist ja trotzdem was geworden. Also ist ja nicht so, dass sie das irgendwie maßgeblich beeinträchtigt hat. So, 1999, ich sag zu oft so, ist mir gerade aufgefallen. 1991 ging in den USA ein neuer Sender an den Start, Comedy Central. Von Anfang an verdrehte sich hier alles um Satire, Stand-up und schräge Shows. Während die frühen Jahre noch experimentell waren, sollte sich der Sender bald mit Formaten wie South Park, The Daily Show und Chappelle's Show als König des TV-Humors etablieren. Ursprünglich konkurrierten zwei Sender, The Comedy Channel und doch keiner lief gut. Also fusionierten sie zu Comedy Central und machten aus ihrer größten Schwäche einen riesigen Erfolg. Außer South Park, habe ich mit Comedy Central nichts am Hut.
Nee, ich auch nicht. Und ich verbinde South Park auch nur mit MTV irgendwie. Oder war das dann später vielleicht auch alles eins?
Das weiß ich jetzt nicht. Das ist sehr gefährliches Halbwissen.
Oder was, Viva sogar? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr, aber.
Ich glaube, Viva. Ich glaube, Viva und Comedy Central teilten sich einen Sendeplatz.
Ja, also irgendwie gibt es da eine Verbindung, glaube ich. Ich kann mich aber auch gar nicht erinnern, also kann es sein, dass man das in Deutschland vielleicht gar nicht überall gucken konnte, dass es je nach...
Naja, es gab einen Sender, der war tagsüber und dann wechselte das auf Comedy Central. Also da haben sich halt zwei Sender eine Dingsbums, einen Sendeplatz geteilt.
Ja.
Aber viele der Sachen hast du in Deutschland nicht gesehen. Die La Chapelle-Show zum Beispiel hast du nicht gesehen. Und auch, also die gab es hier nicht. Und auch die Daily Show gab es auch nicht.
Ja, also muss ich sagen, ist nicht so, auch nicht so meins. Ich weiß nicht, ob da auch so, also liefen da dann auch so Sachen wie, jetzt wahrscheinlich nicht genau das, aber so How I Met Your Mother und so Serienkrempel.
Nee, die liefen nur auf ProSieben.
Ja, weil das ist ja auch zum Beispiel gar nicht meine Welt.
Zu lustig. Naja. Ja,
das. Nee, also es war nie mein Thema irgendwie. Aber gibt es bis heute, oder? Ist doch immer.
Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. So, fehlt nur noch Kino. Kevin Costner bewies 1991, dass Western noch lange nicht tot sind. Der mit dem Wolf tanzt, erzählte die Geschichte eines US-Soldaten, der sich mit den Lakota Sioux anfreundete. Ein epischer, emotionaler Film mit atemberaubenden Bildern. Das Publikum liebte es, die Kritiker auch. Der Film gewann 7 Oscars, darunter bester Film. Auf den Plätzen dahinter folgten 2 weitere Klassiker, die man heute auch noch deutlich lieber anguckt als überlange Western. Kevin allein zu Hause ist inzwischen der ultimative Weihnachtsfilm. Macaulay Culkin als frecher Kevin McAllister, der 2 trottelige Einbrecher mit selbstgebauten Fallen zur Verzweiflung treibt. Ein simples, aber geniales Konzept. Der Film spielte weltweit über 470 Millionen Dollar ein und wurde zur Pflichtlektüre jedes Festes. Direkt dahinter folgte eine österreichische Muskelmaschine, die im Gegensatz zum ersten Teil diesmal aber der strahlende Held ist. 1991 setzte Terminator 2 neue Maßstäbe für Action- und Sci-Fi-Filme. James Cameron Blockbuster machte aus dem T-800 einen Helden, der John Connor vor dem flüssigmetallenen T-1000 schützt. Mit revolutionären CGI-Effekten, brachialen Stunts und ikonischen One-Linern Hasta la vista, Baby, wurde der Film zum Klassiker. Robert Patrick, T-1000, trainierte wochenlang, um beim Sprinten nicht zu blinzeln. So wirkte er noch unmenschlicher. Und Schwarzenegger kassierte 15 Millionen Dollar Gage für nur 700 gesprochene Wörter, macht ca. 21.000 Dollar pro Wort.
Ja.
Also der mit dem Wolf-Tanz, muss ich sagen, habe ich nicht gesehen.
Noch nie?
Nein.
Ja, ist auch schwierig zu gucken.
Weil ich keinen Bock hatte auf 3 Stunden Kevin Costner.
Ja, ich muss sagen, es ist auch schwierig zu gucken, finde ich. Also, weil es ist ja sehr viel mit Untertiteln, also weil sie dann halt so in ihrer Sprache, ich weiß nicht, darf man, ist es okay, indianisch zu sagen? Wahrscheinlich nicht.
Nee, amerikanische Ureinwohner.
Ja, also in der Sprache sprechen, also das, ne, er lernt das ja im Film und dann spricht er halt mit dem, aber es ist alles mit Untertiteln. Das finde ich, also ist zum Angucken schon schwierig und der ist natürlich, wie ja auch schon erwähnt wurde, sehr lang, auch teilweise ein bisschen langatmig. Also es ist ein cooler Film. Ich habe ihn einmal, glaube ich, so oder zweimal ganz gesehen. Aber ja, muss man schon auch ein bisschen wollen.
Aber was ich krass finde, ist, ich gucke gerade mal quasi, was es noch so im Kino gab, weil und da sehe ich halt, ich bin halt so ein Videothekenkind. Also, weil Bill und Ted's verrückte Reise mit Keanu Reeves fand ich richtig gut. Boys in the Hood fand ich richtig gut. New Jack City fand ich richtig gut. Steven Seagal hat auch einen Film rausgebracht. Hier, Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze ist auch rausgekommen. Die fand ich alle cool, an die kann ich mich alle erinnern, dass ich sie geguckt habe. Und die Top-3-Filme, ja gut, außer Kevin allein zu Hause, haben mich irgendwie nicht
gekriegt. Aber die du jetzt gerade aufgezählt hast, sind auch alle ins Kino gekommen in dem Jahr, oder wie?
Ja, okay. Ja.
Ja, ich sowieso nicht. Also Kino ist ja bis heute nicht mein Ding. Und ich habe, also auch die du jetzt gerade aufgezählt hast, habe ich alle nur auf Videokassette mir aus der Videothek ausgeliehen.
Ja, Boys in the Hood in New Jack City fand ich richtig
gut. Ja, aber auch so Filme, wenn man die heutzutage sieht, ist es auch so ein bisschen schwierig.
Nee, darf man sich auch nicht angucken.
Nee, man muss wirklich.
Da sind wir wieder bei Blood in, Blood Out.
Ja, man muss in dieser Erinnerung irgendwie.
Ja, man muss, ich gucke den auch nicht mehr. Nee. Also, weil ich dachte immer so, das ist so einer meiner, also es ist gefühlt tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme, aber ich möchte den nicht mehr gucken.
Nee, ist auch schwierig. Ja. Oh ja, und von den anderen, also ich meine, was natürlich krass ist oder war, muss man sagen, bis heute eigentlich, ist tatsächlich Terminator 2. Es ist schon geil, der Film. Und das auch stimmt. Damals, diese Effekte mit diesem flüssigen T-1000 und so, ist schon krass gewesen.
Ja.
Ja. Aber habe ich auch nicht im Kino gesehen. Auch nur.
Ich habe davon im Kino.
Also ich habe nichts davon im Kino gesehen.
Ich habe gar keinen davon gesehen. Doch, ich glaube, nee, habe ich Terminator gesehen? Im Kino? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe keinen davon gesehen. Nee, nee. Cool. Das war 1991.
Krass, schon vorbei.
Schon vorbei. Also ich sag mal so, mein Highlight von 1991 ist tatsächlich Sonic kommt auf die Welt. Boah. Ja, Sonic kommt auf die Welt. Das ist so mein Ding.
Boah, ich glaube, meins wäre Nirvana, aber.
Ja, okay, ja, doch, stimmt. Die Musik, die 91 gekommen ist, ja. Ja.
Naja, wir werden, die 90er werden sich noch steigern, habe ich das Gefühl. Wir werden es nächste Woche erleben und dann geht's steil bergauf.
Ja. 1992, eventuell mit Gast nächste Woche.
Oh.
Ja. Cool, dann würde ich sagen, schöne Woche und bis demnächst.
Adios.
Tschüss.